SWR aktuell. Infodate am Abend.
Ich bin Julia Salinas. Einen schönen guten Abend, an dem eine Entspannung im Konflikt zwischen Israel und dem Iran nicht in Sicht ist. Vielmehr hat der Iran die Erklärung der 7 führenden Industriestaaten zum Krieg mit Israel verurteilt. Die eklatante Aggression Israels gegen den Iran werde darin ignoriert, teilte das Außenministerium in Teheran mit. Die Angriffe seien rechtswidrig, hunderte Zivilisten seien getötet worden. In dem Text der G7-Gipfelerklärung wird der Iran als Hauptquelle regionaler Instabilität und des Terrors bezeichnet. Israel habe das Recht auf Selbstverteidigung. US-Präsident Trump hat den G7-Gipfel vorzeitig verlassen, um in Washington über den Konflikt zu beraten. Samuel Jakisch.
Auf seiner Rückreise nach Washington widersprach US-Präsident Donald Trump der Aussage des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, nach der sich die USA um einen Waffenstillstand zwischen dem Iran und Israel bemühen würden. Es gehe nicht um eine Waffenruhe, sondern um etwas Größeres, teilte der US-Präsident über seine Online-Plattform mit. Der Iran hätte sich wie von ihm gefordert auf ein neues Atomabkommen einlassen sollen, sagte Trump außerdem vor Journalisten an Bord der Regierungsmaschine Air Force One. Die US-Regierung lässt damit offen, ob sie mit der Führung in Teheran über ein Ende des iranischen Atomprogramms verhandeln möchte oder ob die USA aktiv in die militärische Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran eingreifen könnten, was eine weitere Eskalation bedeuten würde.
Ohne US-Präsident Trump geht also der G7-Gipfel in Kanada weiter. Dabei dürfte heute der russische Angriffskrieg auf die Ukraine im Fokus stehen. Georg Schwarte berichtet.
Der ukrainische Präsident Zelensky ist zu Gast, ebenso NATO-Chef Mark Rutte. Die Europäer werden heute vermutlich weitere Sanktionen gegen Russland ankündigen. Wir sollten diesen Moment nutzen, um den wirtschaftlichen Druck auf Moskau zu erhöhen, zitieren britische Regierungskreise den Premier Starmer. Trump hatte zuvor gesagt, die USA würden sich derzeit nicht an schärferen Sanktionen gegen Moskau beteiligen.
Nach sexuellem Missbrauch dauert es manchmal Jahrzehnte, bis Opfer darüber sprechen können. Das Europäische Parlament will deshalb das Strafrecht neu regeln. Sexuelle Verbrechen an Kindern sollen nicht mehr verjähren. Helga Schmidt mit den Einzelheiten.
Das hätte zur Folge, dass die Täter sich nicht mehr sicher fühlen können. Das erklärte die deutsche Europaabgeordnete Lena Dupont. Die CDU-Politikerin wertet die Entscheidung in Straßburg als einen Meilenstein. Zusätzlich zur Abschaffung der Verjährung sollen auch die Strafen gegen sexuellen Missbrauch von Kindern ausgeweitet werden. Zum Beispiel könnten Missbrauchsdarstellungen im Internet auch dann verfolgt werden, wenn sie mit künstlicher Intelligenz hergestellt wurden. Nach der Entscheidung heute im Europäischen Parlament muss der Vorschlag jetzt mit den Mitgliedsländern verhandelt werden, bevor er umgesetzt werden kann.
Noch immer leiden viele Menschen in Deutschland unter den Folgen von Misshandlungen in der ehemaligen DDR. Darauf hat die SED-Opferbeauftragte Zupke hingewiesen. Im Umgang mit den Opfern gibt es aber auch Verbesserungen. Dietrich Karl Meurer.
In ihrem Jahresbericht lobt sie wichtige Fortschritte bei der Unterstützung von Betroffenen, die Bundestag und Bundesrat Anfang des Jahres beschlossen hatten. Dazu gehören höhere Opferrenten, vereinfachte Anerkennung von Gesundheitsschäden und Hilfen für bisher kaum beachtete Opfergruppen wie Zwangsausgesiedelte und im Ausland Verfolgte. Die SED-Opferbeauftragte spricht von einem wichtigen Schritt hin zu mehr Gerechtigkeit. Gleichzeitig mahnt sie weitere Schritte an. Besonders für die Opfer des DDR-Zwangsdopings brauche es endlich passende Unterstützungsangebote.
DHL gehört weiterhin zu den Unternehmen, die weltweit die meisten Geflüchteten beschäftigen. In den vergangenen 10 Jahren hätten in Deutschland mehr als 30.000 Geflüchtete einen Job bei DHL bekommen. Viele kommen aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine. Merle Giebel berichtet.
Viele Arbeitsbereiche bei der DHL Group eignen sich gut, um Geflüchtete zügig zu integrieren. Briefe und Pakete zustellen oder sortieren etwa. Solche Jobs bieten einen niedrigschwelligen Einstieg, auch wenn gute Deutschkenntnisse zum Beispiel noch nicht vorhanden sind. Gleichzeitig fördert DHL die Geflüchteten auf vielen Ebenen. Der Konzern bietet eine eigene Sprachlern-App an, die auf den Beruf zugeschnitten ist. Außerdem gibt es Mentoring-Programme, um auch Hilfe zu leisten bei Behördengängen oder bei der Wohnungssuche.
Investoren und Analysten schauen optimistischer auf die deutsche Wirtschaft als zuletzt. Der entsprechende Index des Mannheimer Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung hat sich im Juni mehr als verdoppelt. ZEW-Chef Wambach sagte, die Stimmung werde deutlich besser. Das liege auch an den zuletzt gestiegenen Investitionen. Auch die geplanten Maßnahmen der neuen Bundesregierung verliehen der Wirtschaft positive Impulse. Heute Abend ist es wieder soweit. Da wird bekannt gegeben, wer sich in diesem Jahr mit Sternen des Guide Michelin schmücken darf. 3 Sterne sind die höchste Auszeichnung, die man bekommen kann. Sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz gibt es jeweils 2 Restaurants mit 3 Sternen. Aber wie kommen die Bewertungen zustande? Worauf es ankommt, erklärt Journalistin und Gastrokritikerin Tina Hüttel im Gespräch mit SWR Aktuell.
Man muss vor allem die Tester überraschen, würde ich sagen. Also diese Michelin-Inspektoren heißen die übrigens. Das sind ja Festangestellte, die wirklich nichts anderes machen. Das ist auch nicht deren Hobby, sondern die reisen Jahr für Jahr, jedes Jahr durch die Regionen und testen Restaurants. 250 ungefähr im Jahr, ne, pro Kopf. Ja. Und da können Sie sich vorstellen, die haben schon alles einmal gegessen an Aromenharmonien. Aber wenn ich es dann schaffe, eben absolut auf allem höchsten Niveau mit den feinsten sozusagen Produkten auch noch wirklich neue Akzente zu setzen. Also ich würde sagen, das spielt noch mehr eine Rolle, als dass es jetzt nur gut aussieht.
Gastrokritikerin Tina Hüttel zur Verleihung der Michelin-Sterne.
Fokus Südwest.
Na, wie fährt es sich in Ihrer Stadt Rad? Das wollte der Allgemeine Deutsche Fahrradclub wissen und hat dafür mehr als 200.000 Radfahrer befragt. Heute hat dann der ADFC gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Schnieder die fahrradfreundlichsten Städte des Landes gekürt. Und eine der großen Gewinnerinnen heißt Tübingen. Jan-Frederik Willems berichtet.
Im Städteranking der Kategorie 50.000 bis 100.000 Einwohner hat die Universitätsstadt den ersten Platz bekommen. Der ADFC spricht von einem Premium-Radnetz mit spektakulären Fahrradbrücken und lobt die Fahrradtiefgarage, Werkstatt und Waschanlage am Hauptbahnhof der Stadt. Aber auch in den anderen Kategorien schneiden Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg gut ab. Freiburg und Karlsruhe belegen Platz 2 und 3 in ihrer Größenordnung 200 bis 500.000 Einwohner. In den weiteren Top-10s tauchen unter anderem Heidelberg, Ulm und Ettlingen auf. Und in der Kategorie der größten Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern hat auch Stuttgart den Sprung in die Top-10 geschafft. Die Landeshauptstadt verbesserte sich von Platz 11 auf Platz 9. Rheinland-Pfälzische Städte und Gemeinden schneiden dagegen nicht besonders gut ab. In die Top 10 schafft es in ihrer Größenklasse lediglich die Landeshauptstadt Mainz.
Gute Bedingungen für Radfahrer in Mainz also. Aber wer auf sein neues Auto setzt, könnte aktuell mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Mehrere Kfz-Zulassungsdienstleister haben sich über die Zustände auf der Mainzer Zulassungsstelle beschwert. Diese ist bis Ende der Woche wegen einer Softwareumstellung erneut geschlossen. SWR-Reporter Stefan Schmelzer.
In einem offenen Brief hat sich der Geschäftsführer eines Mainzer Zulassungsservices unter anderem an die Presse und den Oberbürgermeister gewandt. Die Situation sei untragbar, heißt es darin. Das bestätigten auch andere Betreiber von Zulassungsdiensten. Bei der Bearbeitung von Kfz-Zulassungen gäbe es inzwischen einen Rückstau von mehr als einer Woche. Gestern wäre die Zulassungsstelle bereits am Vormittag wieder geschlossen worden, weil keine Aufträge bearbeitet werden konnten. Er wolle gar keinen Ärger machen, aber er sei verzweifelt, sagte der Mann. Seine Kunden, für die er gewerbliche und private Fahrzeuge anmeldet, seien sehr verärgert und würden teilweise Ausfallkosten fordern. Er bittet die Stadt jetzt, mehr Personal einzusetzen und zu erklären, warum die Softwareumstellung so viele Probleme bringt.
Problematisch ist in Rheinland-Pfalz häufig auch der Zustand von Straßen, Brücken und Radwegen. Aber das soll sich bald ändern. Verkehrsminister Schmidt kündigte ein Gesetz an, das Genehmigungen und Planungen neuer Verkehrswege vereinfachen und Investitionen schneller möglich machen soll. Das baden-württembergische Cybercrime-Zentrum hat fast 800 Betrugswebsites abgeschaltet. Laut Landeskriminalamt hat eine international aktive Gruppe von mutmaßlichen Anlagebetrügern die Seiten genutzt. Sie wollten auf diese Weise potenzielle Opfer anwerben. Zugriffe auf die Websites werden nun auf Hinweisseiten des LKA umgeleitet.
Und sonst so?
Haben wir noch ein paar Good News zum Abschluss. Und was eignet sich da besser als eine Tiergeschichte?
Dass wir jetzt hier das Glück nochmal da erleben dürfen, das ist schon irre.
Wer hier spricht, ist Sonja Persch-Joost von der Rentieralm im Nahetal in Rheinland-Pfalz. Und die ist ganz im Glück. Im Mai kam Nachwuchs auf die Welt, Rentiernachwuchs, und zwar ein ganz besonderer, erzählt sie heute Morgen in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Denn das neugeborene Rentier ist weiß.
Es ist ja nun mal so, dass weniger als 3% aller Rentiere auf der ganzen Welt weiß sind. Das ist so eine besondere Genzusammensetzung zwischen Papa und Mama. Die haben ja auch blaue Augen. Die stehen wie Fabelwesen vor einem. Das ist großartig.
Großartig ist auch die mythologische Bedeutung weißer Rentiere. Sie gelten als Glücksbringer. Das scheint zu funktionieren. Mari, wie der Nachwuchs heißt, ist nämlich trotz seiner Seltenheit schon das zweite weiße Rentier auf der Alm von Sonja Persch-Joost. Mika kam vor 5 Jahren auf die Welt. Und auch wenn Mari noch ganz neu in der Herde ist, das weiße Rentier hat jetzt schon einen ganz besonderen Platz in ihrem Herzen.
Schockverliebt ist genau mein Wort. Ich bin in alle Rentiere schockverliebt, aber hier kommt nochmal so ein Riesenschuss Magie dazu.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.